Unser heutiger Gast hat in Enschede in den Niederlanden Musik studiert. Dort, so seine Begründung, sei der einzige Ort, an dem man nicht klassische Instrumente studieren müsse. Nach seinem Studium arbeitete er für 6 Jahre in Los Angeles, Kalifornien, USA, unter anderem um dort für und mit Hans Zimmer, einem der besten Filmmusiker, zu arbeiten. Laut Wikipedia stammt ein großer Teil der Filmmusik für Mad Max Fury Road aus seiner Feder. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland gründete er zusammen mit Simon Heger das Unternehmen 2Musik mit Hauptsitz in Hamburg und einem Satelliten in Los Angeles. Sein Partner Simon mag an ihm, dass er bei weitem mehr als nur bei Musik unfassbar kreativ ist und nie den Spaß an der Sache verliert. Außerdem, so Simon, schaut er immer, wie er die Menschen in seinem Umfeld noch mehr unterstützen kann. Für ihn ist er der beste Freund und Gesprächspartner, den er sich wünschen kann. Seit mehr als 3 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit zu dem werden kann, was die Menschen stärkt, statt sie zu schwächen. Wie kann etwas, das einen so großen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir tun, damit Führung ein Dienst und Beitrag zur gemeinsamen Sache wird, statt nur immer die eigene Karriere im Blick zu haben? Wir suchen mit unseren Gästen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Christian Vorländer.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung. Ich bin sehr gespannt.
Ich auch. Sag mal, Wikipedia sagt, du bist 1983 oder 84 geboren. Was stimmt?
Ja, weiß ich auch nicht. Also ich weiß auch nicht, wie dieser Eintrag zustande kam. Ich bin, soweit ich mich erinnern kann, 83 geboren. Sehr lustig, das zu lesen.
Sehr cool. Also an alle unsere Wikipedia-Editors, die jetzt vielleicht zuhören, wer Lust hat, kann sich mal den Beitrag vornehmen, vielleicht auch noch etwas, was er aus dem Gespräch mitnimmt, um den schon ohnehin sehr coolen Beitrag über dich noch ein bisschen cooler zu machen. Ja, wir haben ja ganz am Anfang, als wir mit dem Podcast angefangen haben, schon mal deinen Partner Simon zu Gast gehabt. Es war eine tolle Folge, haben sehr, sehr, sehr positives Feedback gekriegt und für mich war klar, als wir uns dann kennengelernt haben, dass ich dich auch sehr, sehr gerne oder dass wir dich sehr, sehr gerne dabei haben wollen. Heute hat Christoph gesundheitlich, muss er passen, deswegen sitzen wir hier zu zweit. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, nur noch Folgen zu dritt zu machen, aber ich bin happy, dass wir beide hier sind, dass wir den Termin machen können.
Ja, gute Besserung an dir, Christoph.
Genau, ja, Christoph, halt durch. Wir brauchen dich. Was hat dich zu dem gemacht, der du heute bist? Was waren so die Begegnungen, die Momente, die dich geprägt haben?
Ja, gute Frage. Also ich habe da ein bisschen auch in den letzten Tagen drüber nachgedacht. Und es sind also zum einen natürlich wie bei jedem schon ganz klar die Kindheit, die Eltern, bei mir auch meine 3 Brüder. Ich bin der 3. von 4 Söhnen. Und dann später Freunde oder Begegnungen oder Mentoren, die ich getroffen habe. Aber auf der anderen Seite auf jeden Fall auch Momente, wo ich gescheitert bin. Also wo was überhaupt nicht geklappt hat oder wo ich an meine Grenzen gekommen bin. Und wo ich entweder gemerkt habe, oh, das, was ich hier gerade probiere, das bin ich gar nicht. Oder gemerkt habe, ey, das passiert mir nicht nochmal. Diesen Fehler mache ich einmal und muss ich mich halt mehr reinhängen beim nächsten Mal.
Magst du davon ein, zwei Begebenheiten teilen?
Also eine Erinnerung so als Kind. Mein Vater war Pastor und ich habe im Kinderchor gesungen, in der Kirche. Und es war Weihnachten, so die Kirche war voll, 300, 400 Leute. Und ich war der Josef. So, und das war ich konnte ganz, ganz gut singen. Und es war mein erstes Solo. Und irgendwie, ja, volle Kirche, dann auf einmal dieser Scheinwerferlicht auf mir. Und ich habe angefangen zu singen und ich habe dann Schluckauf bekommen. Und das, ich glaube, die Leute fanden das lustig oder weiß ich gar nicht, für die war es nicht so dramatisch. Aber für mich als 10-Jährigen war das katastrophal. Und dann bin ich irgendwie rausgekommen, habe den Text vergessen und das war so schlimm. Es war fast so traumatische Erfahrung. Und das ist mir auch, ich habe dann nicht aufgehört zu singen, das nächste Mal hat es geklappt, aber dann ist das nochmal passiert. Ich habe klassisch Klavier gespielt und meine Klavierlehrerin hat gesagt, ja, willst du nicht sonntags morgens den Gottesdienst eröffnen? Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, Bach oder Beethoven gespielt. Und dann, ich konnte das Stück in- und auswendig. Und bin dann aber rausgekommen. So.
Aber nicht über einen Schluck auf, sondern
einfach diesmal einfach raus, total verhaspelt und nicht wieder reingekommen. So nicht irgendwie Verspieler drin, sondern total Abbruch. So, und das war, ist nicht so schön.
Und wie bist du damit umgegangen? Bist du dann irgendwie aufgestanden, rausgelaufen?
Oder? Nö, ich hab's irgendwie probiert, zu Ende zu bringen und dann bin ich raus. Ja. Aber das erklärt vielleicht, warum ich lieber Musik schreibe für andere, für Filme oder für Künstler, als selbst auf der Bühne zu sein. Und ich habe auch gemerkt, also ich fühle mich nicht so wohl im Rampenlicht. Ich hatte auch, oder habe auch jetzt nicht das Bedürfnis, berühmt zu werden, sondern habe irgendwie mehr die Rolle angenommen. Ich kann kreativ sein und kann Musik schreiben, ohne. Und das Performen überlasse ich anderen, die sich da wohlfühlen und die es auch besser können.
Machst du es für dich selber noch, dass du, also ich meine, also ich kann das ja nur aus meiner eigenen, auch in einem Chor entstandenen Leidenschaft fürs Singen. Ich muss auch nicht unbedingt auf der Bühne stehen, weil ich es auch nicht richtig gut mache. Ich mache es ab und zu, stelle mich auf eine Bühne, aber ich singe eigentlich viel mehr für mich alleine. Singst du für dich alleine?
Ja, schon. Ja. Auch irgendwie mit Gitarre oder Klavier oder im Auto. Mhm. Das ist das Beste. Und ich singe auch super gerne mit Freunden oder so. Also wir machen natürlich im Studio auch sehr viel Musik und es sind super Musiker da, die fantastisch auch singen und spielen können. Und das macht unfassbar viel Spaß. Es liegt, glaube ich, nur an dem Rampenlicht. Mhm. Ich merke es auch, sobald irgendwie eine Kamera an ist oder auch wie jetzt so das Racket-Lämpchen leuchtet, ist ein anderes Gefühl, oder man spricht anders oder ich kann damit umgehen, aber es ist zwar immer so, diese Erinnerung bleibt.
Mein Ziel ist, dass du irgendwie spätestens 10 Minuten vergisst, dass wir hier ein Mikro haben. Die Entscheidung für die Musik als Beruf, wie ist die gereift?
Ja, also ich habe dann, wie gesagt, als Kind viel Musik gemacht, hatte dann irgendwann als Teenager überhaupt keinen Interesse mehr. Gerade klassische Musik fand ich ab einem bestimmten Punkt sehr langweilig, weil mir wurde was vorgesetzt, was vor ein paar hundert Jahren geschrieben wurde und das musste ich lernen. Und das habe ich dann geschafft, aber nach 2 Wochen war es auch wieder weg. So, und ich hatte nie gelernt, Musik mit anderen zu machen oder Musik selber zu schreiben, sondern nur dieses Auswendiglernen. Und da habe ich das Interesse dran verloren und dann habe ich mich eher auf Sport konzentriert, bis ich...
Was war so dein Sport?
Fußball, absolut. Also ich habe wirklich meine ganze Kindheit und Jugend gekickt. Ich hatte dann leider eine Verletzung und musste aufhören für ein paar Jahre. Aber alle möglichen Sportarten. Also und ich hatte mit meinem älteren Bruder... alles war ein Wettkampf. Also es war alles war Competition und er war 2,5 Jahre älter. Er würde jetzt sagen, nee, 2¼, so viel älter bin ich nicht.
Genau, ja.
Und er hat natürlich immer gewonnen. So. Und nicht immer so, aber wenn ich dann mal gewonnen habe, dann hat das auch so ein bisschen so gedreht, dass es ja...
ich habe dich ja gewinnen lassen.
Absolut. So, und ich musste mich halt immer mehr anstrengen, um überhaupt eine Chance zu haben. Es war auch dann oft irgendwie ausgeglichen, aber meistens habe ich natürlich verloren. Und da habe ich so ein bisschen dann auch, glaube ich, gemerkt, dass ich mich mehr anstrengen muss, aber auch gleichzeitig das Verlieren nicht so schlimm ist und das Verlieren vielleicht gelernt. Genau, und dann
kam die Musik irgendwann wieder.
Genau, die Musik kam wieder mit Gitarre, also wirklich habe ich Gitarrenunterricht gehabt und fand es mega. Und dann hat mir ein Freund...
Hast du Gitarre auch nach Noten gelernt oder mehr mit Akkorden?
Genau,
oder?
Das ist halt der Unterschied. Du kannst selber Musik machen und Songs schreiben. Oder du lernst super schnell einfach Lieder zu begleiten und du hast einen ganz anderen Ansatz als beim klassischen Klavier. Und dann hat mir ein sehr guter Freund eine Software gegeben, Fruity Loops hieß das. Das war eine Demo-Version von einem Musikproduktionsprogramm. Und da bin ich dann komplett drin versunken. Also ich habe nichts mehr anderes gemacht. So, du hast halt, ohne dass du der perfekte Musiker sein musst, hast du so viele Möglichkeiten. Und ich habe nichts mehr anderes gemacht. Ich habe Beats gebaut, in allen möglichen Genres mich probiert. Ganz, ganz furchtbare Trance-Musik gemacht. So, aber alles einfach probiert. Aber es war eine Demo-Version. Das heißt, ich konnte das nicht speichern. Und dann,
oh, wow.
Und, ja, das war so ein 16-Pattern-Drum-Computer, wie man es kennt. Mhm. Und dann musste ich mir das dann aufmalen, wie ich das programmiert habe, so dass ich es beim nächsten Mal reproduzieren konnte. Also absolut lustig im Rückblick. Aber das war so der Anfang. Und dann wusste ich, ey, das macht mir so viel Spaß.
Hast du auch dann Songs mit Texten und sowas geschrieben? Oder du hast am Anfang eher dieses, sagen wir mal,
ich habe, nee, Texte. Mhm. Ich war auch nie und bin auch heute kein Texter. Ich finde, wenn ich Texte schreibe, kommt mir das immer blöd vor. Also ich denke, was ist das für ein belangloses Zeug? Und die Musik kann halt das sagen, was für mich Worte oder meine Worte nicht können. Andere Leute können das
cool. Sehr gut.
Besser.
Und aus der Demo-Version wurde dann hoffentlich irgendwann eine richtige, dass du auch speichern konntest?
Ja, genau. Das war dann so der Weihnachtswunsch. Und dann hat es da angefangen. Und ich wusste aber absolut nicht, was ich damit machen sollte. Also seitdem ich Kind war, hatte ich irgendwie immer die Idee, Medizin zu studieren. Mhm, das war so im Kopf, ja, ich werde Arzt. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ich weiß natürlich auch nicht, wie das, als Kind weißt du auch nicht, wie der Arbeitsalltag natürlich aussieht. Und dann, meine Eltern fanden die Idee, glaube ich, auch gut. Und als ich dann gesagt habe, ja, aber ich mache hier so geile Beats. Ich will eigentlich lieber das machen. Fand ich es am Anfang natürlich auch, glaube ich, nicht so. Sie waren, glaube ich, nicht so begeistert.
Mhm. Mach doch was Anständiges. Ja, weißt du, dass das so unterschwellig da mitkommt. Ne?
Ja, mit genau. Sie hatten, glaube ich, auch in ihrem Bekanntenkreis einen Berufsmusiker und das haben mitbekommen, dass das schwierig ist, davon auch eine Familie zu ernähren. Und, aber sie haben mich dann doch echt sehr unterstützt. Mhm. Am Anfang war natürlich so, und ich war auch nach dem Abitur, dass ich, ach, das war auch noch so ein Moment, den ich komplett verhauen habe. Also ich kenne niemanden, der sein Abitur so...
Erzähl, was hast du für eine Note gehabt?
Also ich war ein guter Schüler davor, ja? Ich musste mich nie anstrengen. Und um zum Medizin zu studieren, brauchst du halt einen Schnitt von 1,8, 1,7 ja. Und in die Richtung ging es und dann bin ich in richtig, richtig hart abgekackt. Also von Latein von 1 auf 5, von in Geschichte von 2 auf 5 und das war, ich hab nicht gelernt. Ich dachte, es ging irgendwie immer ohne viel zu machen. Aber nur weil mein Kurzzeitgedächtnis ganz gut ist, aber mein Langzeitgedächtnis nicht, ging es dann hin halt in der Abiturprüfung nicht. Und das war richtig katastrophal. Und dann konnte ich dadurch halt auch nicht, sonst hätte ich wahrscheinlich Medizin studiert.
Mhm. Weißt du noch deine Note, was du hattest im Abi?
2,2
warst du. Oh, das war super. Ich hatte 3,0. Also 2,2, das hätte ich gefeiert. Aber bei mir war das Thema das Ähnliche, ne? Also auch so ein bisschen, boah, ja, muss ich nicht lernen, geht schon so.
Ja. Ja, aber es hat dann, also im Nachhinein war es vielleicht gut so.
Ja, bei mir auch. Ich wollte auch Medizin studieren und das wäre eben auch nur mit langen Wartesemestern. Ich habe den Medizinertest gemacht, war dann irgendwie Sanitäter bei der Marine und da habe ich zum Glück da gemerkt, als Sanitäter, dass ich überhaupt nicht geeignet bin für den Medizinerberuf.
Ja.
Also bin ich sehr dankbar.
Ja, so ist es.
Und bei dir war dann klar, okay, Medizin ist es nicht, aber auch so ein bisschen war das ein bisschen durch die Eltern auch so? Die fanden das einen coolen Beruf, so war es bei mir nämlich.
Nee. Nee, also ich glaube nicht, dass die mir das irgendwie in den Kopf gesetzt haben. Das habe ich mir selber in den Kopf gesetzt. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich die Kombination aus so ein Arzt hat schon schon respektabel und es hat einen guten Ruf und gleichzeitig hilft der Menschen.
Macht was Gutes. Ne?
Genau. Das war irgendwie die aber ich weiß es wirklich nicht. Und ich dann nach dem Abi habe ich wirklich ein Jahr rumgehampelt und habe dann auch Rettungssanitäter-Ausbildung gemacht, dachte, vielleicht wird das noch was. Aber eigentlich wollte ich Musik machen.
Ja, super. Und die Vorstellung, was Musik als Beruf ist, war die da schon da? Das heißt, ich möchte gerne Musik schreiben. Also ich meine, ich glaube, wenig junge Menschen sagen, ich werde mal Hollywood-Filme.
Ja, also es war schon so Musikproducer, aber den Job gibt's, den gibt's halt, den kannst du schlecht studieren. Also es gab dann in Deutschland, konntest du klassische Musik studieren oder ein Instrument oder ich glaube in Dresden hatte ich mich beworben auf klassische Komposition, aber es war ein ganz anderes Level und das war auch die Welt, wo ich gar nicht rein wollte, diese klassische Welt, wo es zu viele Regeln gibt. Und dann gab es nur die Pop-Akademie in Mannheim, da gab es aber zwei Studienplätze für Producer, da bin ich nicht reingekommen und dann habe ich in Holland davon gehört, dass es das gibt und bin hingefahren und fand das großartig.
Wusste es sofort da.
Ja.
That's
me. Mhm. Genau.
Und wie, klemm mal ein bisschen ruhig, weil das, glaube ich, für viele spannend ist. Wie ist Holland zum Studieren? Wie ist das Leben da gewesen?
Ja, lustig. Holland ist.
Sprache wahrscheinlich Englisch, Studiensprache?
Nee, Holländisch.
Also, ah, nein!
Ja. Also, ich konnte es auch nicht. Bin dann, hatte eine Woche irgendwie so einen Volkshochschulkurs gemacht. Du verstehst am Anfang halt, du kannst es gut lesen, aber du verstehst kein Wort. Und dann.
Na, zum Glück habt ihr die Noten, mit denen ihr euch dann auch da unterhalten konntet. Ne? Also, das ist ja irgendwie, Musik ist schon nochmal eine universelle Sprache. Ne? Also
absolut, ja. Aber ich habe mich dann auch gezwungen, es zu lernen. Also, ich habe dann nach ein paar Monaten gemerkt, es waren sehr kleine Klassen, 12 Leute, glaube ich, aber es waren 10 Holländer und es geht halt nicht. Also, und dann habe ich mich hingesetzt, es gelernt, das geht auch schnell. Also dann in 2 Monaten konnte ich mich ganz gut verständlich machen. Und es war auch dann ein guter Schritt irgendwie, es ist eine neue Kultur, aber es war nicht so ein Riesenunterschied und es war nah an Deutschland dran. Sowas hat mich vielleicht so ein bisschen vorbereitet auf den Schritt nach Amerika dann.
Mhm. Und weil du ja, das habe ich ja bei Wikipedia geklaut, du bist da hingegangen, weil es eben nicht so klassisch ist. Was waren so die Fächer? Was habt ihr gelernt? Wie wurde euch das vermittelt? Also was?
Mhm. Also es gab verschiedene Hauptfächer: Komposition, Sounddesign, Musiktheorie, Sound Engineering, Musikonomie, das war so ein bisschen Musikbusiness, aber absolut weltfremd, also praxisfern. So. Und das ganze Studium ist, also es ist ja wie bei anderen Künsten, du musst das nicht studieren, um es auszuführen. Aber es ist einfach die beste Entschuldigung, um 4 Jahre Musik zu machen und deine Eltern machen dir keine Sorgen. Also so, und natürlich ist es ist das Umfeld wichtig. Also du lernst halt andere Leute kennen, bist nur mit Musikern umgeben. Und das Wichtigste für mich waren da halt auch die Connections, die ich gemacht habe. Mhm. Und dann auch mein Mentor, Tom Hockenbruch, Junkie XL, also war als Junkie XL bekannt, als Künstler, der war zu der Zeit schon in L.A.
Wie ist der dein Mentor geworden?
Der ist, der ist 20 Jahre getourt, hat auf großen Festivals immer gespielt. Der hatte Anfang 2000 hat er einen Welthit mit so einem Elvis Presley Remix. Das war für eine Nike-Werbung ursprünglich.
Ah,
das Littlest Conversation.
Oh ja, unfassbar geil. Das haben wir gefeiert damals. Da ist Elvis richtig ja nochmal hochgekommen. Ne?
Ja,
also das ist Wahnsinn. Das weiß ich genau, ja.
Ja, und ja, also der hatte, der war. Und der kommt aus der Gegend und wollte irgendwie auch das ein bisschen was zurückgeben. Und immer wenn der in Europa getourt ist, ist er zur Uni gekommen und hat dann da Workshops gegeben. Ein paar Tage nur meistens. Und das war so ein anderes Level und so inspirierend. Und so als Student dachte man, der Mann weiß alles und kann alles. Also er hat da so viele verschiedene Sachen gemacht und war wirklich eine große Inspiration auch für mich, weil ich auch während des Studiums nicht wusste, was ich eigentlich machen wollte. Also ich fand alles spannend, jedes Genre, jede Musikrichtung. Und ich dachte, ich muss doch, und andere haben zum Beispiel nur elektronische Musik gemacht oder nur Songwriting. Ich dachte, ich muss doch mein Ding finden. Und er war halt das Gegenbeispiel, dass auch alles geht. Also dass du in ganz verschiedenen Richtungen auf sehr hohem Niveau arbeiten kannst. Ja, es war eine große Inspiration. Und zum anderen habe ich da natürlich Simon kennengelernt und wir haben uns sofort sehr gut angefreundet, waren die besten Buddies und haben auch schon Pläne geschmiedet, dass wir irgendwann mal was zusammen aufbauen. Was sich dann fast über die Jahre, weil wir dann doch auch unterschiedliche Wege eingeschlagen haben, fast verlaufen hätte, aber zum Glück nicht. Und also diese Begegnungen waren, glaube ich, das Wichtigste in der Zeit in Enschede.
Mhm. Und war Tom dann auch das Ticket nach L.A.?
Genau, ja. Also ich habe ihm dann immer meine Sachen vorgespielt. So, es war ganz aufregend. Und er fand es gut. Und dann jedes Mal, wenn er da war, haben wir ein bisschen mehr gesprochen und ein bisschen mehr über Musik geredet. Und ich habe ihm gezeigt, was ich mache. Und dann hat er mich gefragt, ob ich rüberkommen will, als ich fertig war. Mhm. Ja, das war schon eine große Ehre so und sehr aufregend.
Mit was für einem Visum bist du rübergekommen? Erstmal
mit einem Praktikantenvisum. Ja. Also er hat gesagt, so natürlich gab es erstmal eine Testphase. Das war dann halt auch diese Praktikanten. Nee, stimmt gar nicht, Praktikantenvisum, Touristenvisum. Also das gilt nur 3 Monate.
Ah, okay, musst du immer wieder ausreisen.
Genau, ne? Und dann, aber er hat von Anfang an gesagt, du kannst bei mir als Assistent anfangen.
Hm, super.
Aber ich war erstmal auf dem Touristenvisum da und hatte auch gar keinen Plan. Hatte keine Wohnung und bin dann in der ersten Zeit, glaube ich, 7-mal umgezogen und irgendwie bei Bekannten oder die Leute, manche Leute waren wirklich unfassbar hilfsbereit und haben mich dann auch ein paar Wochen schlafen lassen. Es war extrem aufregend. Und dann habe ich nach diesen 3 Monaten Praktikantenvisum bekommen, das für ein Jahr gültig ist, aber habe quasi auf diesem Visum gearbeitet.
So. Und hast auch schon verdient, konntest dich selber ernähren oder musstest du noch?
Ja,
musstest du noch kellnern oder was
hast du? Nee, es ging schon, aber es war knapp. So. Ja, also es war auf jeden Fall knapp, aber es war total egal. Mhm. Also es ist ja auch, keine Ahnung, die meisten Studenten leben ja auch de facto unterhalb der Armutsgrenze.
Mhm.
So, aber es ist total egal, man fühlt sich halt nicht arm, klar. Sondern im Gegenteil. So.
Und du liegst am selben Strand, ne? Also es ist die wirklich schönen Dinge kannst du eben dann doch nicht für Geld kaufen. Und, und was war am Anfang, also im Start, was war so deine Aufgabe als Assistent? Du hast ihm geholfen beim Komponieren oder war das eher...
Ja, also was ich vorhin schon meinte, er hat unfassbar vielseitig gearbeitet. Zum einen als Künstler noch, elektronische Musik. Dann hat er Remixe gemacht für Madonna, für Coldplay, für wirklich die ganz großen Namen. Er hat Computerspiele gemacht für Need for Speed. Also
die Musik dafür?
Genau, aber auch, wir haben dann ein Theaterstück gemacht, das ist eine Live-Performance, also wirklich alles Mögliche. Und ich konnte oder durfte von Anfang an auch mit Musik machen. Er hatte davor einen Assistenten, der unfassbares Brain, also er wusste wirklich alles über alles. Hat auch 2 Master-Degrees und hat die ganze Technik verwaltet, aber konnte keine Musik schreiben. Also dieses Intuitive hatte er nicht, war wahrscheinlich so in den meisten Sachen deutlich weiter als ich, aber einfach machen oder einfach ohne zu viel drüber nachzudenken oder zu viel Theorie zu brauchen, war halt eher mein Ding. Und deswegen konnte ich von Anfang an mit Musik machen. Das war natürlich die beste und ich war der einzige Composer Assistant, das heißt, war es für mich die absolut beste Schule, so Masterclass One-on-One für
paar Jahre. Wie lange warst du bei ihm?
Insgesamt 5,5 Jahre, ja. Also am Anfang haben wir in Topanga gearbeitet, da hat er sein Haus und sein Studio und das ist zwischen L.A. und Malibu, also 15 Minuten nur. Ich habe auch in Venice am Strand da in so einem ziemlich zerrockten Partyhaus gewohnt. War der Einzige, der arbeiten musste und habe auch von Anfang an extrem viel gearbeitet. Aber bin dann halt jeden Morgen dahin gefahren und das war herrlich. Also
auf dem Fahrrad, Venice-Board?
Nee, mit dem Auto, so, aber in die Berge. So. Ja, und mein Arbeitszimmer hatte ich da mehr Blick und es war ein herrlicher Garten. Und da war der Hund, Enzo. Tom und ich und ab und zu der Technical Assistant. Mhm. Und nach zweieinhalb Jahren hatte ich so, weil ich war ein bisschen isolierter auch, es war halt, wie gesagt, so in den Bergen und nicht so viel andere Leute, die ich da getroffen habe. Und ich hatte dann in der Zeit schon sehr, sehr viel gelernt und dachte, okay, vielleicht ist jetzt die Zeit, da ich zurückgehe. Ich hatte auch nie einen Plan, wie lange ich da bleiben wollte. Aber dann hat Tom entschlossen, halt sich komplett auf Filmscoring zu konzentrieren. Er hatte auch keine Lust mehr, so um die Welt zu fliegen. Er hat auch Flugangst, ist 20 Jahre mit Flugangst auf Festivals geflogen. Und hat gesagt, okay, er hatte schon davor für Hans Zimmer ein paar Sachen gemacht. Und er hat ihn, glaube ich, schon dreimal gefragt, ey, willst du nicht zu mir kommen? War sehr begeistert immer von seiner Arbeit. Und dann war dann der Zeitpunkt, dass er gesagt hat, okay, jetzt mache ich einen Karriere-Shift und wir ziehen um mit dem ganzen Studium und wir sind dann
zu Hans Zimmer gezogen.
Genau, ja, in den Studio-Komplex gezogen. Und dann dachte ich, nee, jetzt bleibe ich ja auf jeden Fall.
Der hat ja damals auch seine absolute Primetime schon gehabt, Hans Zimmer, ne? Der war ja schon richtig bekannt, ne?
Absolut. Also der erste, oder den Oscar, den er gewonnen hat, war ja Lion King.
Ja.
So, genau. Und seitdem, ich weiß nicht, wie viele Filme, 100, 200 Filme hat er gescored. Und aber schon der, glaube ich, definitiv einer der meistgefragten Hollywood-Komponisten ist er immer noch. Und das war natürlich eine komplett neue Welt. Und allerdings waren wir da komplett die New Kids und mussten uns erstmal wirklich beweisen.
Also auch Tom musste sich quasi anstellen, muss sagen, ich fange jetzt mal von vorne an. Ja, geil. Mhm.
Ja, so der erste Film. Und es war echt stressig, weil das Erste, was wir gemacht haben, also du darfst ja erstmal mussten wir erstmal die Leute kennenlernen. Das waren bestimmt 70 Leute. So, es gibt Hans Zimmer und sein Team, aber auch andere Composer-Teams, die quasi da Studios mieten und manchmal an Filmen mitarbeiten, aber auch hauptsächlich ihre eigenen Projekte machen. Und wir haben uns dann immer auf den Parkplatz gestellt um 5 mit Heineken und haben Bierchen getrunken, was eigentlich...
Morgens um 5 oder abends um 5?
Abends um 5, was ja verboten ist in den USA, aber... Es war so auf dem Parkplatz und da gingen halt alle immer ein und aus. Und auf die Weise haben wir irgendwie jeden in sehr kurzer Zeit kennengelernt. So.
Geiler Workhack. Also kann man jetzt mal nachmachen, wenn man in eine neue Firma kommt, sich auf den Parkplatz stellen und Bier trinken. Finde ich super. Ja. Sehr cool, ja. Und dann habt ihr die dann eingeladen auf ein Bier? Habt gesagt, hey, was
soll ich? Genau. Ja, die meisten haben das auch gemacht. Und dann war unser erster Film, an dem wir dann für Hans Zimmer mitarbeiten durften, war Madagaskar 3, also ein Animationsfilm. Und wir hatten keine große Rolle, wir mussten nur das Thema für die Pinguine machen. Und das war ein absoluter Albtraum. Also das war wirklich das schlimmsten 3 Monate, glaube ich, meines Lebens.
Weil ihr es nicht geknackt gekriegt habt? Oder?
Ja, also es gab dann halt diese Meetings mit... Jeffrey Katzenberg ist der Mitbegründer von DreamWorks.
Und den hast du quasi in Meetings erlebt?
Genau, am Anfang war ich noch nicht dabei. Ich habe ihn dann, dann später aber auch miterlebt. Und er ist halt ein harter Hund. So, und vor allen Dingen, das sind so Hollywood-Stories, aber er hat den Wahlkampf damals von Obama mitfinanziert. So, und er war in Meetings. Hat der Präsident halt oder der zukünftige Präsident angerufen so, und er wusste raus, ja, sorry.
Mein Friend Barack.
Ja.
Und du wusstest noch gar nicht, wer das ist wahrscheinlich, ne? Weil der war ja am Anfang super unbekannt.
Ja. Und so, dann haben wir halt diesen ersten, wir haben natürlich, für uns war es wichtig, wir müssen jetzt hier richtig delivern und das erste Pinguin-Thema gemacht und er hat sich das angehört und meinte, I don't hate it, but I don't love it. So, und das war das einzige Feedback.
Oh,
und dann wieder zurück ins Studio. So, Tag ein, Tag aus dran.
Ganz das heißt, gefeiert. Ist dann richtig, wenn ich es jetzt mir weiter vorstelle, ist richtig collaborative. Ne? Da gibt es irgendwie einen Main Composer, der so das Main Theme entwickelt und der verteilt dann unter Themen und sagt, okay, das ist das Main Theme und wir brauchen jetzt irgendwie für jede Tiergruppe, für jeden Helden irgendwie so ein eigenes Thema.
Genau, also es kann es geben, das ist sehr unterschiedlich.
Ich muss mir unbedingt gucken, jetzt auf jeden Fall den Film an, das ist
ganz
klar.
Ja, im Endeffekt ist es gut geworden, aber da haben wir jetzt wirklich die Zähne dran ausgebissen und haben irgendwann war es dann Nach 5 Anläufen war es dann irgendwann, ja, super. Dann, aber ohne großen.
Ja, nö, warum auch?
So, aber es ist halt so eine, das ist halt so eine, so ein Test auch. So, man wird schon ins kalte Wasser geschmissen da und muss sich halt beweisen. Und das lief dann aber sehr schnell gut und haben dann an den nächsten Filmen größere Rollen bekommen quasi. Und dann gab es einen Film, 300, das war der zweite Teil.
Oh wow.
Und der lief sehr, sehr schlecht.
Erzähl mal kurz, worum es geht bei dem Film. Das ist eine ganz,
ja, das ist dieses Epos, total übertrieben. So, die Griechen gegen die Perser. Und das ist halt diese Armee von 300 Männern, die 10.000 in die Flucht schlagen, so in dem ersten Film. Also total, also historisch absolut unkorrekt. Und das war halt der zweite Teil. Also alles ist total aufgeblasen und aber heftig, also visuell sehr, 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 sehr.
Wer war Regisseur? Krass.
Zack Snyder, der danach auch dieses Superman und das ganze DC-Universe mit seiner Frau zusammen sich ausgedacht hat. So, und beim zweiten Film war er nicht mehr Regisseur. Und es gab einen anderen Komposer, einen Spanier, und der hat 9 Monate daran gearbeitet, aber irgendwie war es nicht da, wo es sein sollte. Und dann haben die Tom dann oder uns gefragt, könnt ihr ihm helfen? So, und dann haben wir Musik geschrieben in 3 Wochen und wir wussten, dass es richtig, richtig gut war. Und dann hat Tom dann gesagt, ja, ich helfe euch gerne, aber ich mache den Score dann alleine. So, das war halt schon so ein Ellbogen-Moment. Und für seine Karriere und für meine dann natürlich auch, die mit dranhängt, war es sehr wichtig, aber es war schon so, boah, das ist schon hart, auch in Hollywood, und so hätte es wahrscheinlich jeder andere auch gemacht und wahrscheinlich da läuft es oft so, aber ich fand das auch irgendwie, ich wollte das nicht. Ich wollte nicht in meiner zukünftigen Karriere in solche Situationen entweder kommen oder sie dann so hart
lösen.
So,
ja, durch, ja. Ja, da kommen wir später noch drauf, ja. Wie du es gelöst hast.
Ja, aber auf jeden Fall, ja, genau. Und dadurch kam eins zum anderen und dann haben wir halt dann auch, hat Hans Zimmer uns sehr, sehr gepusht und dadurch haben wir dann größere eigene Filme bekommen. Der erste war katastrophal, glaube ich, mit Harrison Ford und Newman, und der hat auf Rotten Tomatoes 2% bekommen.
Wie hieß der Film?
Der Film hieß Paranoia. Geil. Das war der erste Film, so dem.
Ja. Und lag aber nicht in der Musik, sondern
es lag am. Ja. Die haben während des Prozesses die Zielgruppe und die Geschichte geändert. Und Katastrophe.
Das ist extrem abhängig von Marktforschung, ne? Also die machen die großen Blockbuster. Produzenten gucken genau, welcher hält, auf welche Zielgruppe, ja. Wenn der nicht genug gespielt ist, wird da noch ein bisschen mehr reingeschnitten. Mhm. Wird.
Ja.
Das ist echt ein Geschäft. Das ist nicht irgendwie,
ja,
so Sundance,
nee, es ist
Festival
schon,
und
ja. Klar,
die Autorenfilm, sondern es ist wirklich ein, ja, Markenprodukt.
Es ist, ja, es ist sehr viel Analyse, also es ist wirklich Big Data auch. Sie können ja auch sehr gut vorhersehen, wie ihr Boxoffice sein wird. Aber es ist auch schade, also gerade in Hollywood, und das wird halt dadurch sehr, sehr viel auf Bestehendes, was schon mal funktioniert hat, gesetzt. Und es wird der 7., 8., 9. Spider-Man gemacht.
Und sag mal, hast du mir oder ihr beide mir vor ein paar Wochen mal erzählt, die Musik wird eigentlich erst geschrieben, wenn der Film abgedreht ist, ne? Oder häufig erst, ne? Oder ist das,
also das
mal so?
Kommt drauf an. Also bei Trailer-Musik, was wir ja sehr, sehr viel machen, gibt es noch gar keine Musik für den Film. Meistens, weil der Trailer schon ein Jahr vorher rauskommt und es noch gar keinen Komponisten gibt, der angeheuert ist. Aber bei dem Filmscore ist es oft so, dass der Film meistens noch nicht fertig ist. Zum Beispiel, wir haben ja sehr viel dann so Superheldenfilme gemacht. Und da ist halt ganz viel Greenscreen. Und das sieht so dermaßen bescheuert aus. Dann steht halt Superman in seinem Kostüm, das ja ohnehin schon irgendwie lächerlich aussieht.
Ja.
Und da steht er halt vorm Greenscreen und guckt so, als hätte er gerade die Welt gerettet. Und das muss man sich halt wirklich reinversetzen. Und du denkst halt auch, was wird das denn für ein Film? So, wenn gerade bei Filmen, wo so viel CGI involviert ist, muss man wirklich sich davon komplett lösen und Musik schreiben mit ganz anderen Storys im Kopf und nicht mit den Bildern, die man sieht.
Das heißt also aber auch, du redest so wie ein Kreativdirektor bei einem Werbespot mit einem Composer redet der Regisseur mit dir und sagt, was er da fühlt, was er da gedacht hat,
genau.
Was das, ne?
Mhm. Ja. Ja, also meistens ist es der Regisseur und dann, wenn es schlecht läuft, zum Beispiel bei diesem Film, den ich vorhin erwähnt habe, dann springen die Producer ein.
Weil der Regisseur schon überhaupt keinen Bock mehr drauf hat.
Ja, weil es nicht läuft irgendwie und das kann auch richtig unangenehm sein. In einem Meeting sitzt der Regisseur und sagt gar nichts mehr sozusagen. Weil es nicht mehr um seine Vision geht, sondern es geht darum, jetzt den Film zu retten und das Boxoffice zu retten. Aber natürlich ist es hauptsächlich, ja, der kreative Austausch ist normalerweise mit dem Regisseur und das hängt aber sehr, sehr viel vom Regisseur ab. Also das beste Beispiel war George Miller. So, das war auch, glaube ich, mit Abstand für mich das wichtigste Projekt. Mad Max, das war quasi der letzte Film, an dem ich noch mitarbeiten durfte in L.A. Und danach, bevor ich zurück nach Deutschland gekommen bin.
Konnte nicht mehr viel kommen, ne? Also das ist ja auch unfassbar. Also ich finde die Musik, ich habe die so gefeiert damals im Kino. Wusste ja nicht, dass du da beteiligt warst.
Ja. Ja. Ja, und das war halt dann... genau, losgelöst von Hans Zimmer, das habe ich dann für Tom gemacht und mit ihm, also wir waren die einzigen, ich war natürlich sein Composer Assistant, aber wir waren die einzigen beiden, die dafür Musik geschrieben haben und er hat die Themen geschrieben und so den Grundsound gestaltet und da auf der Basis habe ich dann mit ihm die Musik gemacht und die Szenen quasi gescored.
War das nicht sogar auch für einen Oscar nominiert, die Musik?
Also die Musik nicht, aber der Film hat sechs Oscars gewonnen. Wahnsinn, ja. Und die Geschichte dahinter ist halt Wahnsinn, beziehungsweise George Miller war wirklich eine Rieseninspiration. Also ich habe ihn dann auch getroffen. Ein großer Teil wurde in Australien produziert. Er hat da seine Produktionsfirma. Und er hätte locker mein Großvater sein können. Er hat in den 70ern den ersten Mad Max gemacht und das war halt ein unfassbarer Erfolg mit gar keinem Budget. Und es war der erste, er hat eigentlich ein neues Genre erfunden. Also es war der erste postapokalyptische Film. Und hat danach auch noch einen Oscar gewonnen für einen Animationsfilm. Und auf jeden Fall war es bei ihm so anders als bei dem Beispiel, was ich gerade erzählt habe. Er war sowas von in charge. So, und er hatte so eine klare Vision, was der Film sein soll. Er hat da 10 Jahre drüber nachgedacht und er hatte bei jedem Detail, ob es die Musik ist, ob es die Stunts sind, er wollte kein CGI, er wollte fast alles mit Stuntman machen, ob es das Bühnenbild ist, ob es das Voice-Over ist oder Sounddesign. Er hatte so eine ganz, ganz klare Vorstellung, aber war der mit Abstand entspannteste Mensch, den ich getroffen habe in dieser Industrie. Also ich glaube auch, weil er sich diesen Status zum einen erarbeitet hat, also in seinem Vertrag stand, glaube ich, auch, dass er Executive Producer ist. Also da konnte niemand anders kommen und sagen, nee, das geht so nicht. So. Und er hat sich einfach durch nichts, es lief alles schief in dem Film. Also die haben in Australien in der Wüste gedreht und es hat angefangen zu regnen. Und die Wüste wurde halt grün und sie mussten dann komplett alles nach Namibia schiffen. Die haben diese unfassbaren Fahrzeuge hergebaut und die stehen, glaube ich, immer noch in der Wüste, in Afrika zum Teil. Und die Hauptdarsteller haben sich richtig in die Haare bekommen. So, da musste dann der Chef von Warner Brothers nach Australien fliegen, Tom Hardy hatte sich, glaube ich, hatte sich dann eingesperrt in seinem Hotelzimmer und wollte nicht mehr weitermachen. So. Und dann musste der Chef rüberkommen und so die Wogen glätten. Und man sieht es auch so, er ist in manchen Filmen dicker.
Very angry.
Er ist in manchen Filmen dicker, weil er
also
irgendwie...
Szenen, ja?
Mhm. Ja, ja, mhm. In manchen Szenen.
Weil er so viel die Hotelbar leer gesoffen
hat. Ja, absolut.
Wahnsinn.
Also es lief einfach alles schlecht und die Filmbewertung, es gibt dann so Test-Screenings, das Publikum guckt sich dann den Film an und bewertet den. Also schon, auch wenn der Film noch nicht fertig ist, im Prozess. Und die waren auch richtig schlecht. So, und Warner Bros. Hat sich Sorgen gemacht, dachte, ich weiß nicht, so können wir den Film nicht releasen. Aber George Miller hat dann jedem einfach in Seelenruhe einfach nie gesagt, was er genau zu tun hat, sondern immer nur seine Vision erklärt. So mehr über das Gefühl oder die Vision geredet, als konkret um Details. Es ging darum, dass man es versteht, was er will, oder was in unserem Fall natürlich, was die Musik, was die Rolle der Musik ist.
Das ist ja ganz, ganz, sag mal, wie du es beschreibst, ein ganz modernes Führungsverständnis, ne? Also zu sagen, ich erkläre meinen Leuten vielleicht nochmal, wie man Segel setzt, aber dann lasse ich sie segeln, ne? Also nicht, nicht zu sagen, du musst das so und so machen, sondern das ist das Bild, wo ich hin möchte. Ne?
Ja, genau.
Hast du dir, wenn wir, ich habe vorhin mitgenommen, dieses Ellenbogen-Ding war nicht so deins, aber was hast du konkret da drüben gelernt, was dir heute bei deiner Arbeit hilft? Was hast du mitgebracht?
Also auf der einen Seite natürlich wirklich ganz viel Handwerk. So. Auch bei Remote Control, also dem Studiokomplex von Hans Zimmer, arbeiten halt wirklich nur sehr, sehr talentierte, sehr ambitionierte Menschen. So. Und mit denen hatte ich dann da auch natürlich viel mehr Austausch. Obwohl man schon auch in seinem Team, in seiner Gruppe bleibt, aber man kriegt so viel mit. Auch dadurch sehr viel durch den Prozess, wie Filmmusik geschrieben wird, auch sehr viel von Hans Zimmer gelernt. Also der Fakt, dass wir nicht auf Szenen schreiben, sondern erstmal, bevor wir überhaupt zum Bild arbeiten, 45 Minuten so eine sogenannte Suite schreiben. Und da sind die Themen enthalten und die Soundpalette. Und es ist ein Stück Musik, das man auch so hören kann. Also,
wie eine Symphonie oder
genau, ja. Und dadurch hast du viel kreativ und künstlerisch viel mehr Freiheit, weil sobald du zum Bild arbeitest, bist du komplett abhängig von Bewegung, den Szenen, von den Schnitten.
Geschwindigkeit.
Genau. Und so ist die Musik viel stärker und die wird dann nachträglich angepasst ans Bild. Wenn der Regisseur den Sound mag und die Themen mag, dann erst wird zum Bild gearbeitet und das macht einen Riesenunterschied und macht auch viel mehr Spaß als Komposer. Und solche Sachen habe ich halt sehr, sehr viel gelernt, aber zum anderen auch wirklich ein dickes Fell bekommen, so mit Stress umzugehen. Ich bin in der Zeit wirklich zum Workaholic geworden. Ich habe oft, also gerade bevor Deadlines, 100 Stunden auch gearbeitet. So. Und eigentlich die ganze Zeit viel zu viel gearbeitet, aber es kam mir nicht so vor.
Weil du das
war
gemacht
so
hast, was du liebst.
Genau, ja, ne? Also ich hab viel gelernt, ich bin weitergekommen. So, ich gab auch Phasen, wo ich dachte, boah, mach ich nicht mehr, kann ich nicht mehr. Aber hab dann immer weitergemacht. Und es hat sich sehr ausgezahlt. Und also mit Stress umzugehen, so lange zu arbeiten, bis man wirklich selber happy mit dem Resultat ist. Und der Kunde sozusagen. Nicht aufgeben und wirklich für das Letzte rausholen. Habe ich da alles gelernt. Und dieses Workaholic-Sein bin ich eigentlich immer noch im Prozess, das mir wieder zu abzugewöhnen oder zu unlearnen. Aber ich finde, das Wort Workaholic ist natürlich auch recht negativ besetzt. Ist es aber nicht, muss es nicht sein. Also wenn es heißt ja nur, dass du in deine Arbeit aufgehst. Das, also im besten Fall, so, dass du, dass ich sich gar nicht für die Arbeit anfühlt. Und das hat es sich nie. Ja. Also ich hatte nicht einen Tag, wo ich dachte, oh, jetzt muss ich hier noch 3 Stunden sitzen, sondern es war immer, oh fuck, der Tag ist schon vorbei. Ich will eigentlich noch so viel machen.
Wenn man das mal in den Kontext setzt mit dem Jungen, der beim Singen einen Schluck aufbekommt und der alleine am Klavier in der Kirche sitzt und sich verspielt und dann auf einmal in einem Weltklasse-Team eine wichtige Rolle spielt und Musik für einen sechsfach Oscar-prämierten Film schreibt. Ist dieser Ehrgeiz und der Anspruch damals geprägt worden oder ist der on the go entstanden? Ich meine, man wird ja nicht zufällig auf solche Projekte gesetzt. Da muss ja irgendwas mitbringen. Ja. Oder ist das Talent? Was hat dich da hingebracht?
Also, gute Frage. Also ich glaube, dass es definitiv eine Mischung ist. Also man darf, glaube ich, nicht talentfrei sein. Dann wird es schwierig. Aber ich glaube, das meiste ist gerade in der Industrie ist schon Willenskraft oder ein Ziel zu haben, weiterzumachen, Lust zu haben, dedicated zu sein und das einfach zu wollen. Weil auch in keinem anderen Job kann man das diese Stunden einfach stemmen, so wenn du das nicht unbedingt willst. Und was ich vorhin oder am Anfang schon mal gesagt habe, diesen Ehrgeiz, ich hatte das, wusste das vielleicht über mich selber nicht, dass ich so ehrgeizig bin oder gewinnen muss. So, weil ich dachte, ja, mein großer Bruder, der muss doch immer gewinnen. Mir ist das nicht so wichtig, aber also jetzt auch bei uns im Team habe ich schon so den Ruf, dass ich sehr, sehr ehrgeizig bin. Und auch ist immer noch so, keine Ahnung, wir spielen auch oft irgendwie, wir haben diesen Sommer ein neues Spiel, Cornhole, habe ich dir schon von erzählt.
Ja.
Und ich muss schon irgendwie, das will ich auf jeden Fall gewinnen. aber ich nehme es auch mit Spaß. Also ja. Ich hoffe und glaube auch, dass ich da nicht so krampfhaft bin, aber so, ich bin schon auf jeden Fall sehr competitive und das und ich habe mir, glaube ich, dann auch in dieser Zeit schon im Studium und dann natürlich in LA Leute gesucht, die das in mir triggern oder die mir den Ansporn geben oder die so viel besser und weiter sind in dem, was sie machen, dass ich da irgendwie mithalten muss. Also
ja. Cool. Simon und du, ihr habt euch zwischendurch fast verloren, hast du vorhin gesagt. Er war dann auch, glaube ich, ein paar Monate oder ein halbes Jahr auch in L.A. Wann seid ihr wieder zusammengekommen und wann ist die Idee entstanden, dann wirklich zusammen mit dem durchzustarten, was heute zwei Musik ist? Ja. Sagt ihr zwei Musik oder sagt ihr zwei Musik?
Wir sagen eigentlich nur noch zwei.
Zwei, ja.
Aber normalerweise, also der Name ist, wir sind immer noch sehr glücklich damit, aber in Amerika ist es schwer, weil die Leute sprechen Zwei aus oder Dway oder Twiwai.
Ja, weil ihr schreibt ja das Z mit einer 2 und dann WEI. Ne?
Aber ist auch gut, die Leute merken sich und visuell ist.
Ja.
Aber abgesehen davon, also Simon war 2 Jahre auch in L.A. Er war vor mir da. Und wir mussten dann zurück, weil er kein Visum bekommen hat, obwohl er einen Job hatte und sich sehr, sehr, sehr happy da gefühlt hat. Es war auch ziemlich heftig dann für ihn, zurück zu müssen. Dann war ich da und ich wusste ja auch am Anfang nicht, wie lange. Und unsere Pläne waren auch ein bisschen noch nicht so konkret. Wir haben immer gesagt, ey, wir wollen ein Studio überm Surfshop in Venice Beach.
So eine
Schnapsidee. Ja. Und das, das war dann natürlich schwierig. Er ist dann nach Hamburg gegangen und ich bin doch deutlich länger in L.A. geblieben, als ich dachte. Aber wir haben uns jedes Jahr besucht. Er ist, glaube ich, fast jedes Jahr nach L.A. gekommen oder ich nach Hamburg. Wir haben auch uns natürlich ausgetauscht, aber der Plan war natürlich, da war halt ein Ozean dazwischen. Und er ist dann in Hamburg in die Werbemusik-Welt eingetaucht und ich war halt in der Filmmusik und die beiden Welten haben halt sehr, sehr wenig Überschneidung. Und bei mir war aber dann irgendwann der Punkt, dass ich sehr, sehr genau wusste, dass ich weg will, dass ich selbstständig arbeiten will, dass ich auch nochmal zurück nach Deutschland will, weil irgendwie 10 Jahre erst in Holland und in L.A. Vergangen waren und ich eigentlich auch gar nicht mehr genau wusste, wie es ist, in Deutschland zu leben als erwachsener Mensch. Und die Kombination von ich will selbstständig arbeiten, ich will nicht mehr von jemandem abhängig sein und man ist auch dadurch an Visum gebunden. Wenn ich mich in den USA hätte selbstständig machen wollen, das geht gar nicht. Du hast halt 30 Tage Zeit, so, um dein Business aufzubauen. Oder es war halt komplett nicht möglich. Und ich wollte auf der anderen Seite auch nochmal nach Deutschland was ganz Neues ausprobieren. Und habe auch gemerkt, dass ich dieses dieses Leben nicht haben will. Also nur zu arbeiten. Und der Weg ist relativ klar vorgezeichnet als Hollywood-Composer. Also wenn du auf einem bestimmten Level bist, du musst einfach dranbleiben und 10 Jahre durchackern und irgendwann, wenn du Glück hast, kriegst du halt einen großen Film selber.
Und hast dann junge Leute, die 100 Stunden für dich...
Genau, aber dann du musst dann trotzdem auch dieses Pensum weitermachen. Ja, okay. Es ist halt schon eine krasse Mühle und ich habe auch gesehen, viele Leute sind auf Dauer da nicht glücklich. Also sie haben alle dieses Ziel vor Augen und es ist ihre Leidenschaft und es macht auch unfassbar viel Spaß, aber es ist zu viel. Also, es ist auch im Vergleich zu anderen Branchen in der Musik, es ist Filmscoring extrem hart, weil du hast nicht ein Album von 60 Minuten oder ein Commercial von 45 Sekunden, bei dem du auch ständig Feedback kriegst und Anpassungen machen musst, sondern 90 Minuten oder 2 Stunden Musik. Und es kann sein, dass du was fertig geschrieben hast und alle sind happy, aber dann ändert sich der Schnitt. So, und du musst ständig die Musik anpassen. Also viel, viel der Arbeit ist das, der spaßige Teil oder der Fun-Part ist, die Musik zu schreiben, aber es dann zum Ende zu bringen, ist einfach schon Knochenarbeit und ich mag es immer noch unfassbar gerne, aber ich habe dann irgendwann den Entschluss gefasst, ich will nicht diesen Weg gehen, wenn der Preis dafür ist, dass ich kein soziales Leben habe und B, nicht mit meinen Freunden arbeiten kann. Ich habe das, weiß ich noch, irgendwann, es war eine Nacht, an dem ich auch wieder irgendwie endlos durchgearbeitet habe und dann bin ich irgendwie dann, um ein bisschen runterzukommen, um den Block gelaufen und dachte, nee, ich will mit Freunden arbeiten und was Eigenes aufbauen und unabhängig sein und ich muss nicht in Hollywood um jeden Preis bleiben.
Das war wirklich so ein Moment, den du änderst und dann hast du eine Mail an Simon geschrieben oder ihn angerufen und dann gesagt, Alter, jetzt geht's los.
Nicht ganz, aber ich bin dann zurückgekommen und er hatte in der Phase auch die Idee, also es war halt dann schon, unser Plan war schon recht weit weg, ne? Und er hatte in der Phase die Idee, sich auch selbstständig zu machen, aber mit seiner alten Firma aus Venice. Mhm, also er wollte gerade quasi eine Zweigstelle aufbauen von dem Musikhaus. Und dann,
welche war das?
Mophonics. Und dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich gesagt, brauchen wir nicht, wir können das selber. Also wir brauchen keinen Partner, lass es selber machen. Und dann hat er gesagt, okay, hat so in der Woche seinen Job gekündigt. Und dann haben wir angefangen, Pläne zu machen. Ja, es war sehr, sehr,
super,
sehr spannend.
Und heute habt ihr einen wirklich sehr, sehr einmaligen Mix. Hat wahrscheinlich keine andere Firma in Deutschland so, ne? Dieses Thema Film-Trailer-Musik, ist ja dann, wie du quasi dein Talent da auch direkt wieder umsetzen konntest. Dann das Thema Werbemusik. Gaming-Musik, habt ihr erzählt, wird auch mehr. Und dann habt ihr ja auch noch das Thema eigene Künstler, die ihr entwickelt.
Genau.
Vielleicht erzählst du mal, wie ist seid ihr aufgebaut, wie macht ihr das? Weil ich finde das einen unfassbar integrierten und modernen Ansatz, menschorientiert. Ich bin ja, weißt du ja, ein Riesenfan von eurem Team und eurer Idee. Beschreib mal zwei Musik.
Ja, also das entwickelt sich so schön. Also als wir angefangen haben, Simon war natürlich sehr, sehr gut vernetzt in der Werbeindustrie. Und hatte wirklich auch über die Jahre viele Freundschaften aufgebaut und einfach war sehr gut drin sozusagen. So, also wir mussten nur noch sagen, ey, wir sind die Neuen, wir machen uns selbstständig. Wir hatten super Elevator-Pitch, so Hollywood-Sound und das hat von Anfang an sehr gut funktioniert. Und dann haben wir aber gemerkt, ey, wir dürfen und wollen auch nicht diesen Filmbezug verlieren. Und es war mir auch sehr wichtig, dass wir nicht nur ausschließlich Werbung machen. Und dann bin ich nochmal nach einem halben Jahr zu einem Filmprojekt nach L.A. gegangen und das, lange Geschichte, aber es hat nicht funktioniert und dann dachte ich mir, ey, was machen wir jetzt? Und dann haben wir Trailerhäuser angeschrieben in L.A. Und die waren auch sofort begeistert. Wir haben die Demos geschickt und haben uns dann quasi eins aussuchen können und haben dann angefangen, Trailer-Musik zu schreiben. Es ist eine Welt, gibt es auch wieder wenig Überschneidung zwischen Filmmusik und Commercials eigentlich. Also es ist ja so gesehen eine Werbung für den Film, aber die musikalische Sprache, sage ich mal, ist viel filmischer. Und dann haben wir einfach ein Album geschrieben, ohne konkreten Auftrag. Und das haben wir dann unserem Label gegeben und die geben das dann den Editern. Und die dann im besten Fall mit der Musik schneiden und das für Trailer verwendet wurde. Und bevor das Album überhaupt raus war, hatten wir schon ein paar Demos geschickt und dann haben wir gehört, eins ist vielleicht im Rennen für einen Superheldenfilm. So, und dann waren wir hier im Kino und wollten einen ganz anderen Film gucken und dann wir hatten keine Bestätigung bekommen. Und dann haben wir einen Trailer gesehen von Wonder Woman.
No.
Ja, und sind durchgedreht, dachten, wie krass ist das denn? Also mit unserer Musik. So. Und das ging halt sehr schneller als gedacht und dann waren wir halt mit so einem Start halt sofort mehr Editoren Interesse mit unserer Musik zu arbeiten oder haben sich erstmal angehört und dann ging das sehr schnell, dass wir da wirklich viele Placements bekommen haben. Das war quasi der erste Schritt, sodass wir dann recht schnell das Standbein Werbung und Trailermusik aufgebaut haben. Dann seit dem letzten Jahr auch sehr viel. Und das funktioniert so meistens bei Trailern, dass man nicht zum Bild schreibt, sondern dass man Musik schreibt und die wird verwendet. Aber seit letztem Jahr ist es in der Game-Trailer-Industrie anders. Da wird custom gescored. Also wir kriegen einen Trailer und schreiben dann dazu aufs Bild die Musik. Und das war auch ein Glücksfall, wir wurden entdeckt quasi von einem Music Supervisor, der schon seit Atari-Spielen in Hollywood ist und sehr gut vernetzt ist. Und der fand einen Coversong von, das war Survivor, von Destiny's Child, den wir so in so einer orchestralen Version gemacht haben. Und der dann auch durch die Decke ging und haben wir gar nicht mitgerechnet, dass Leute sich das auch anhören. Und wir haben fast jeden Tag irgendwelche Tanzvideos bekommen von Tanzgruppen oder Kids zu Hause auf YouTube, die irgendwie zu der Musik tanzen oder alles Mögliche machen. So, es hat so eine ganz krasse Eigendynamik bekommen. Und durch diesen Song wurden wir dann halt von diesem Supervisor entdeckt und der hat uns dann in alle möglichen Game-Trailer reingebracht für wirklich, ja, für die, ich glaube, ja, fast alle Top-Games komponieren wir jetzt die Trailer-Musik. Und das ist schon
genial. Ja. Und dann nur für Deutschland oder weltweit? Ist das dann,
also weltweit, ja, genau. Es gibt dann manchmal deutsche Versionen von dem Trailer, wo es nachsynchronisiert wird. Aber meistens sind es schon die gleichen. Krass. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit war das für uns auch sehr gut, weil natürlich sind viele Drehs in der Werbebranche entweder abgesagt worden, verschoben worden. Es lief weiter, aber es ist schon weniger geworden. Aber natürlich, alle sitzen zu Hause und zocken. So. Ja. Und die Game-Industrie, bei der ist es eher mehr Output geworden. Das heißt, wir haben, es hat sich so ein bisschen ausgeglichen. Genau, und jetzt seit diesem Jahr haben wir uns auch entschlossen, mehr Künstler zu produzieren und auch was unabhängig von kommerziellen Projekten zu machen, unabhängig von Auftraggebern oder Klienten und uns auch zum Teil wieder mehr aufs Musikschreiben und Songwriting und auf Künstler zu fokussieren, die wir toll finden und die eine ganz andere Richtung gehen, als das, was wir bisher machen.
So, das, was mich sehr beeindruckt, ist ja, dass ihr so sagt, wir wollen eigentlich Musikern, die wir mögen, die wir schätzen, deren Talent wir bewundern, an euch binden, dass die ihren Traum zum Beruf werden können, deren private Projekte zu fördern. Aber sagen wir es mal auf, du musst ja auch ein bisschen dran denken, dass du irgendwo von lebst, sie einzubinden, eure kommerziellen Projekte. Also eigentlich so ein Kommunenansatz. Ich habe ja auch ein unfassbar geiles Büro, ne, mit Dachterrasse, wo ihr auch mal Konzerte macht, nicht nur Cornhole-Events.
Ja.
Das ist das irgendwie so entstanden oder war das immer so ein Bild, was ihr hattet, dass ihr das mal so machen wollt?
Ich hatte schon auch immer diese Idee, Musik zu schreiben, Künstler zu produzieren, die es aus komplett reiner Liebe zu Musik machen. Und es ist natürlich momentan sehr schwer, nur von der Musik zu leben. Also es gibt, ja, es gibt keine CD-Verkäufe mehr, momentan gibt es gar keine Konzerte mehr. Für sehr, sehr viele Musiker, die auf Live-Shows angewiesen sind, gibt es einfach kaum Möglichkeit, davon zu leben. Ne? Auf sehr, sehr hohem Niveau natürlich. Wenn man Weltstar ist, ist es was anderes. Aber für im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten ist sozusagen der Mittelstand weggebrochen, so in der Musikszene, weil es sehr, sehr schwer davon ist, vernünftig zu leben oder geschweige denn eine Familie davon zu ernähren. Und wir, ja, es hat auch schon den Ansatz oder den Anspruch, dass auch, dass wir damit Künstlern helfen können. Also es klingt jetzt sehr, wir haben natürlich auch was davon, aber ich finde es mega wichtig, dass es keinen rein kommerziellen Aspekt hat, sondern dass es um die Musik geht. Aber wir können, glaube ich, durch unser Netzwerk und mit dem, was wir alles machen in verschiedenen Industriesparten, können wir Künstlern helfen, dass tatsächlich auch genug Kohle reinkommt, einfach um davon leben zu können. Und das ist eigentlich ein echt schönes Gefühl.
Wunderschöner Ansatz. Ja, ja, toll. Jemand, der so gearbeitet hat wie du in deinem ja noch jungen Leben, 1983 oder 84, man weiß jetzt nicht so genau.
Ja, weiß das schon.
Zu fragen, wo holst du dir Inspiration her, ist vielleicht doof, weil du hast sicherlich durch diese ganzen Begegnungen viel Inspiration bekommen, aber vielleicht hast du ja auch ein paar Bücher, Filme, Menschen noch, die du noch nennen willst, was dich inspiriert hat.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist schwer zu sagen, so dieses Buch inspiriert mich, Musik zu schreiben, aber es gibt schon Bücher, die auch im letzten Jahr mich inspiriert haben und auch irgendwie diesen Gedanken klarer gemacht haben, von dem, was ich gerade erzählt habe, auch mehr mit Künstlern zu arbeiten, mehr kreative Symbiosen einzugehen und Leuten, die einen ganz klaren Traum haben, denen auch zu helfen. Und ich habe letztes Jahr von Paulo Coelho Der Alchemist zum ersten Mal gelesen. Das ist ja ein altes Buch, aber es hat mich richtig umgehauen und tief bewegt. Es geht halt um diesen Jungen, den Schäfer in Andalusien, der einen Traum hat, der immer wiederkehrt, und er findet einen Schatz in Ägypten, in diesem unendlichen Ägypten und bei den Pyramiden. Ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat, aber er folgt diesem Traum. So. Und darum geht es, um diese sehr verworrene Reise, aber er geht einfach weiter und folgt seinem inneren Traum. Es ist irgendwie so fantastisch geschrieben, sehr einfach, mit einer sehr einfachen Sprache, aber mit sehr, sehr viel Weisheit. So. Und manchmal, ich würde es auch empfehlen zu lesen und nicht zu hören, weil es gibt halt einfach so manchmal einen Satz und du musst das Buch einfach eben weglegen und es sacken lassen. Hat sehr viel ausgelöst bei mir. Ich habe jetzt auch noch andere Bücher dieses Jahr von ihm gelesen. Dann ist Veronika beschließt zu sterben. Geht es um Verrücktheit. Also es geht am Anfang um eine Frau, die depressiv ist, sich das Leben nehmen will und sie endet in einer Psychiatrie. Und direkt am Anfang schreibt dann der Autor zum Nebensatz, der einfügt, dass er wurde als junger Mann von seinen Eltern in die Psychiatrie eingewiesen. Wow. Dreimal. Und die haben das nicht böse gemeint. Und er wollte immer darüber schreiben, über diese Erlebnisse. Aber erst, wenn seine Eltern nicht mehr leben. Er konnte denen das irgendwie nicht quasi antun, weil er wusste, sie haben das Beste für ihn gewollt. Sie dachten halt, er wäre auf der schiefen Bahn irgendwie. Und er denkt an, er ist ein Kreativer, er ist ein Schreiber, er hatte immer irgendwie krasse Träume und Visionen. Und dann hat er darüber geschrieben und sehr, sehr spannende Perspektive, auch was es heißt, verrückt zu sein. Und zum einen wird dargestellt, dass die Verrücktheit ja sehr davon abhängt, ob man damit alleine ist. So, wenn alle verrückt sind, ist man normal in diesem Umkreis, in dieser Gesellschaft. Und das aber ist auch auf der anderen Seite super wichtig, ist seiner eigenen Verrücktheit zu folgen, also dem, was man wirklich, wirklich will. Genau, und das ist sonst, da wird es so geschildert, dass wenn man das nicht macht, das, was man wirklich, wirklich machen will, dass sich Bitterkeit irgendwie ansammelt. Und das führt eigentlich oft zu echter Verrücktheit oder zur Depression. Und sehr, sehr spannendes Buch.
Toll. Ja. Letzte Frage. Wenn du eine Bucketlist jetzt schreiben würdest, ich weiß nicht, ob du eine hast, und da würden jetzt drei Dinge drauf kommen. Mhm. Eine Sache, die du noch erleben möchtest, eine Sache, die du noch lernen möchtest und eine Sache, die du noch geben möchtest, zurückgeben an die Gesellschaft oder an wen auch immer. Was wären die drei Sachen?
Also was ich noch machen will, ist gerne eine lange Reise zu Fuß. Also wahrscheinlich auch alleine oder weitestgehend alleine. Ich weiß noch nicht genau wann und wo, ob es jetzt, weiß ich nicht, über die Alpen ist oder der Jakobsweg oder durch Australien, das ist mir noch nicht ganz klar, aber ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Ich merke das immer für mich, wenn ich alleine in der Natur bin, ist es wirklich sehr, sehr, sehr inspirierend und für mich die einfachste Art zu meditieren. So, die Gedanken kommen und gehen und es entsteht ganz viel Platz für Neue und für Klarheit. So. Und ich glaube, und das passiert bei mir, wenn ich einen Tag wandere. Ich glaube, es passiert was ganz anderes, wenn ich das ein paar Monate mache. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich noch sehr gerne machen will. Das Zweite, was ich noch
lernen will.
Also ich würde gerne noch mehr von anderen Kulturen lernen. Ich probiere gerade Spanisch zu lernen, was sehr schwer ist. Meine Freundin kommt aus Südamerika, aus Kolumbien. Und es ist sehr schwer, wenn man nicht da ist. Also ich kann mir gut vorstellen, da auch mal eine Weile wirklich in die Kultur einzutauchen. Und zum anderen ist seit letztem Jahr auch durch einen Künstler, mit dem wir gerade ein Album machen, der aus Ghana kommt, beziehungsweise ist in Berlin aufgewachsen, aber ist nach Ghana ausgewandert und ist jetzt wieder zurück in Deutschland und ist eine ganz, ganz tolle Freundschaft auch daraus entstanden. Und seitdem habe ich auch das Bedürfnis, mit ihm mal nach Ghana zu gehen. Vielleicht wollen wir da ein Musikvideo drehen, aber ich würde gerne noch mehr von der afrikanischen Kultur, die auch meinen Musikgeschmack sehr geprägt hat als Kind und immer noch, noch viel mehr davon lernen, eintauchen. Genau, und was ich zurückgeben will, ist, glaube ich, zum einen alles, was ich gelernt habe, also auf musikalischer oder kreativer Ebene, was ich zum Teil auch schon machen kann, was mir auch Spaß macht. Und zum anderen, genau, was ich vorhin schon angesprochen habe, dieses Künstlern helfen und eine kreative Community aufzubauen, die sich gegenseitig unterstützt und kreativ ist und nie die Freude Musik machen verliert und aber mehr ist als eine Firma oder ein Arbeitsplatz, sondern eher eine kreative Community. Und da habe ich sehr viele Ideen. Das ist noch alles noch nicht ausgereift, so, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großes Ziel und was ich auch vielleicht zurückgeben kann.
Danke dir, Christian, für dieses Gespräch.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
So, normalerweise schicken wir jetzt immer unsere Gäste raus und Christoph und ich erzählen dann noch uns gegenseitig, was wir mitgenommen haben. Das fällt jetzt aus, jetzt erzähle ich es einfach nochmal dir, was ich mitgenommen habe. Ich finde deine Geschichte unglaublich bewegend. Aus diesen Misserfolgen oder diesen Missgeschicken, die du als junger Mensch erlebt hast, die singen und Schluck auf und vorspielen. Ich glaube, das ist für Musiker wirklich die Hölle. Ja, diese Kraft zu ziehen, hey, ich bin vielleicht nicht der Mann für die Bühne, aber ich bin ganz bestimmt einer, der mit Musik sich ausdrücken kann und Dinge geben kann. Und wie du diesen Weg über deine Ausbildung, dein Studium und deine Jahre in L.A. Mitgenommen hast in dieses neue Unternehmen. Und ich habe euch beide, Simon und dich, eben als extrem reflektierte Menschen kennengelernt, die eben sich nicht damit zufrieden geben, jetzt sehr erfolgreich ihr Ding aufzubauen, sondern die sich immer die Frage stellen, was kann da noch kommen? Ich erinnere, dass wir, das haben wir jetzt nicht thematisiert, aber dass wir auch darüber gesprochen haben, ist zwei eigentlich der richtige Name, dass einige bei euch im Team sagen, naja, ihr zwei halt. Aber ich glaube, ihr zwei seid eben ein unglaublich gutes Team und ein Team fängt bei zwei an. Mhm. Und das haben wir ja gemeinsam festgestellt, there's a we in zwei. Und das strahlst du aus mit allem, was du machst. Finde ich extrem humble bei all dem, was du schon erreicht hast. Und bin super, super dankbar, dass du hier zu uns in den Podcast gekommen bist.
Vielen Dank, Michael.